Sie taucht auf, wie aus dem Nichts. Am 29. November 1944 steht Marlene Dietrich vor dem örtlichen Kino, der Schauburg in Stolberg bei Aachen. Ihre Kollegin Lynn Marbury, Komikerin aus Texas, knipst schnell ein paar Fotos. Darauf ist der weltberühmte Star zu sehen, im eben erst in Paris gekauften Mantel von Schiaparelli, voller Kordel, voller Raffung, ein Stück wie aus Tausend und einer Nacht. Rechts und links neben ihr zwei linke, schlächelnde US-amerikanische Soldaten, die ganz guten Rasur vertragen könnten. Und auf dem Plakat im Hintergrund ist zu lesen: Marlene Dietrich, in the flesh, not a motion picture. Troops invited. Also die ist leibhaftig da, nicht nur im Bewegtbild, Truppen sind eingeladen. Schon 1937 hat Marlene Dietrich die US-amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt. 1939 ist sie ihr gewährt worden und seit dem Frühjahr 1944 engagiert sie sich dann so intensiv wie sonst kaum jemand aus dem US-amerikanischen Showbusiness bei der Truppenbetreuung. Der Journalist Rainer Burger hat den neuen Bildband Marlene Dietrich an der Front herausgebracht und ich kann ihn jetzt begrüßen. Hallo, Herr Burger.
Hallo, Frau Weber.
Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen, Marlene Dietrich an der Front?
Über einen ganz kleinen Umweg, aber dann ist mir Marlene Dietrich mit Macht durchs Bild gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte gearbeitet zu Ernest Hemingway, der Kriegsberichterstatter für eine amerikanische Zeitschrift war und auch einen Text dazu geschrieben im Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, und da tauchte plötzlich Marlene Dietrich auf, denn die beiden haben sich in Paris getroffen, aber nicht nur, sondern dann auch im Raum Aachen. Mhm. Und dann dachte ich, der Spur gehe ich mal nach und habe dann immer mehr gefunden und schließlich auch irgendwie gedacht, das ist ja noch viel interessanter als die Hemingway-Story, weil Marlene Dietrich, die ist ein auch persönlich viel größeres Risiko eingegangen, war viel dichter an der Front und dann stieß ich eben bei der Recherche im Nachlass von Marlene Dietrich, der ja in Berlin liegt, in der Deutschen Kinemathek, auf Bilder, die zum großen Teil eben auch noch gar nicht oder wenig gezeigt wurden. Und da war dieses eine Bild dabei, das hat mich letztlich dazu gebracht zu sagen, die Geschichte muss ich wirklich erzählen, denn wenn du sogar so einen klaren fotografischen Beleg findest, dann kann die Geschichte nur gut werden. Und dann kam ein Bild zum anderen und viele andere Dokumente, die dann eben auch ausgewertet werden können.
Ich verstehe absolut, dass Sie in dem Moment am Haken hingen. Dieses Foto stammt von der Fotografin Lynn Mayberry, die gar nicht ausgebildete Fotografin war. Wir kennen natürlich diese ikonischen Bilder von Marlene, von Lee Miller, auch im Frontkontext oder im Truppenbespaßungskontext geschossen. Wer war nun Lynn Mayberry?
Lynn Mayberry war eine Texanerin, die Teil dieser kleinen Truppe, Unterhaltertruppe von Marlene Dietrich war. Sie hat Mundharmonika gespielt und war selbst Komödiantin. Und ja, sie war ganz offensichtlich sehr eng mit Marlene und hat auch einige der Fotos, die im Nachlass aus just dieser Truppenbetreuungszeit zu sehen sind, eben gemacht. Und man sieht sie dann in manchen Szenen wiederum selbst auch fotografiert mit einem umgehängten Fotoapparat, der wahrscheinlich übrigens Marlene Dietrich selbst gehört hatte. Mhm. Und, ja, die beiden sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Es gab ja zwei Touren, die die Truppe um Marlene Dietrich gemacht hatte. Also da waren so um 5, 6 Künstler eben zusammengewürfelt, in Anführungsstrichen. Also die zwei Damen beispielsweise, dann aber auch ein Klavierspieler war dabei oder ein berühmter, damals sehr berühmter Radiomoderator war eben auch dabei. So, und die erste Tour, die war im Frühjahr, Sommer 1944, führte diese Tour zunächst nach Nordafrika und dann später nach Italien. Man kann sich vorstellen, die Bilder, die dort entstanden sind, die sind natürlich sonnig und der nahe Krieg ist seltsam fern. Sind interessante Bilder, schöne Bilder. Der drastischere Part, der kommt dann mit der zweiten Tour. Das ist dann die Herbsttour, die ab Oktober 1944 zunächst in Paris startet und dann ja schrittweise Richtung Deutschland führt. Denn Marlene Dietrich hatte einen wirklich dringenden inneren Wunsch. Sie wollte unbedingt dann auch wieder auf deutschem Boden sein. Und amerikanische Soldaten, die dieses Land eben befreiten, ihr eigenes Heimatland, dann eben ja bei Laune halten und die Moral hochhalten.
Und dafür bringt sie wirklich alles auf die Bühne, was sie zu bieten hat. Wir können jetzt natürlich nur die Bilder sehen. Sie zeigt gerne ihre weltberühmten Beine her. Es gibt auch Aufnahmen, finde ich auch witzig, von einer ja doch mehr nackten als angezogenen Marlene, die auf ein US-Truppenflugzeug gemalt worden ist. Davor posiert der Soldat und sie bilden auch ab, was sie hinten drauf geschrieben hat. Also auf diesem Bild vor dieser ja doch recht entblätterten Marlene hat sie drauf geschrieben, so in großen Buchstaben, Somebody's Idea of Fun. Wie sind denn diese Fotos vor Ort entwickelt worden? Andere versieht sie dann direkt mit kleinen Anekdoten oder mit den Orten und Daten, wo sie aufgenommen wurden. War das so aus der Abteilung Sofortentwicklung? Also wie hat sie das zusammengebracht, die Fotos und ihre Notizen hinten drauf?
Also da muss man unterscheiden. Es gibt Fotos, die ganz offensichtlich tatsächlich quasi in der Rückfront recht schnell entwickelt wurden, die sie dann auch dabei hatte. Also es wird immer wieder mal hier und dort gibt es auch Quellen, wo sie also auch Fotos zeigt. Das ist ja alles, muss man sich vorstellen, recht kleinformatige Fotos, so wie man das selbst von seinen Großeltern oder Urgroßeltern kennt. Das war ja alles relativ teuer. Und da sind zum Teil auch ganz direkt schon Notizen hinten drauf, wo das dann war, also Ortsbezeichnungen oder manchmal auch so kleine Stories. Und der andere Part der Beschreibungen, der stammt, und das ist nicht minder interessant, aus den 1980er Jahren, also von einer schon sehr, sehr alten Marlene Dietrich, die sich von der Welt abgeschlossen in ihrer Pariser Wohnung zurückgezogen hatte und dann wirklich in ihren Erinnerungen schwelgte und immer mit grünem Filzstift und dann in Druckbuchstaben dort Kommentare aufgebracht hat. Und auch dieses Bild, was Sie erwähnt haben mit dem Flugzeug, Somebody's Idea of Fun, das ist eben in diesen ganz typischen Druckbuchstaben von Marlene Dietrich geschrieben. Das waren übrigens so wichtige Erinnerungen, dass sie auch in ihren berühmten Telefongesprächen sehr häufig von ihrem Kriegseinsatz gesprochen hat. Das war ihr das Wichtigste. Sie hat mal gesagt, das war das wahrscheinlich Wichtigste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe.
Wir sprechen gleich weiter über Marlene Dietrich an der Front, das, was wir heute davon noch sehen können. Vorher wollen wir sie kurz hören mit Friedrich Holländers The Boys in the Backroom.
See what the boys in the back room will have, and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have, and give them the poison they name.
The Boys in the Backroom, gesungen von Marlene Dietrich. Wir sprechen weiter mit Rainer Burger über Marlene Dietrich an der Front. Herr Burger, wir haben Sie gerade gehört, Marlene, mit einem starken deutschen Akzent. Sie lebt ja zu dem Zeitpunkt, wo sie sich dann entscheidet, sich der Truppenbetreuung anzuschließen, schon einige Jahre in den USA. Hat sie das vielleicht auch ein bisschen kultiviert, La Dietrich, diesen starken deutschen Akzent?
Also definitiv in der Anfangszeit ihrer Filmkarriere, die ja dann ab 1930 nach dem großen Erfolg vom Blauen Engel direkt in Hollywood ganz neue Höhen erreicht hat, nämlich da ist sie dann zum Weltstar geworden, da war das regelrecht erwünscht. Also man wollte das, das war dieses leicht, ja, dieses leicht exotische. Also der amerikanische Markt ist ja immer wieder interessiert an eben auch anderen Typen, und in der Zeit war genau dieser Typ sehr, sehr stark gefragt. Sie hat natürlich ein sehr gutes Englisch und amerikanisches Englisch auch gesprochen.
Sie haben uns eben geschildert, dass sie in der Rückschau am Ende ihres Lebens gesagt hat, das war vielleicht das Wichtigste, was ich gemacht habe. Es war ja auch ein riesiges Anliegen, wirklich in die Truppenbetreuung zu gehen, und das darf man sich in keiner Weise als irgendwie Schlafwagenveranstaltung vorstellen. Also sie hat da offenbar in denselben Schlafsäcken, in denselben desolaten sanitären Bedingungen, in ausgebombten Häusern beispielsweise übernachtet wie die Truppen, oder ist das Teil der Legendenbildung?
Nein, das ist nicht Teil der Legendenbildung. Es hat zwar immer wieder Phasen gegeben, wo sie auch dann zurückgegangen ist nach Paris, aber immer nur tageweise, schlicht weil sie da dann Engagements hatte. Und da konnte sie, das war aber auch typisch Marlene, eine, die steht für beide Seiten, auch umschalten, also wirklich ohne Probleme auf Luxus, ja. Aber dann war sie wieder wirklich wochenlang unterwegs, sehr nah an der Front und hat tatsächlich auch in Schlafsäcken geschlafen. Das ist auch belegt. Sie hat also auch mit den Soldaten gegessen. Sie hat diese Nähe auch gesucht. Also sie war eben eine sehr, sehr vielschichtige Persönlichkeit und war sich aber eben auch vor ganz, ganz wenig fies. Die hat sich wirklich sehr viel selbst abverlangt und war unglaublich diszipliniert und hatte eben eine klare Vorstellung davon, dass sie auch, obwohl das ja formal nicht der Fall war, richtige Soldatin sei. Sie war ja Teil der United Service Organizations, das ist eigentlich gar kein Teil der US Army, sondern eine ja, wohltätige Organisation, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber sie hat sich wie eine echte Soldatin gefühlt und ja, im Grunde war das auch ihr Anspruch, sich so zu verhalten.
War der Einsatz für sie gefährlich?
Der war schon gefährlich. Also es gibt manchmal ein paar augenzwinkernde, also auch in den Beschreibungen von Biografien oder auch ihre Tochter hat das ein oder andere in Frage gestellt. Aber gerade die Bilder, die belegen tatsächlich, wo sie dann da auch war. Und das waren gerade an der Wende 1944, 45 extrem gefährliche Situationen. Also sie war auch rund um die Ardennenschlacht in belgischen Orten unterwegs. Das kann man tatsächlich nicht vom Tisch wischen. Sie ist ein großes persönliches Risiko eingegangen.
Haben Sie Beschreibungen gefunden darüber, wie die GIs sie aufgenommen haben? Ich meine, man kann sich es gar nicht anders vorstellen, als ob ein Mondwesen zu ihnen kommt.
In der Tat, Sie beschreiben das schon ganz zutreffend, Frau Weber. Es ist so, es gibt ein paar sehr, sehr schöne historische Quellen. Ich selbst habe noch Briefe eines GIs auswerten können, die bisher noch nicht dafür verwendet wurden. Der hat täglich ein bis zwei Briefe an seine Verlobte geschrieben und der beschreibt nun, und das ist natürlich ein besonders schönes Glücksmoment für einen Rechercheur, also einen Auftritt in Stolberg, also einen der allerersten auf deutschem Boden, und er erzählt seiner Verlobten, was das mit den Soldaten gemacht hat. Er sagt, das kannst du dir kaum vorstellen, wie die ausgerastet sind. Da kommt dann Marlene Dietrich, wir haben immer nur auf irgendwelchen Ankündigungsplakaten irgendwas gesehen, haben es nicht glauben können, und dann ist sie tatsächlich da und dann singt sie eben auch für uns, der größte Star der damaligen Zeit. Ja, und ein anderer Soldat sagt, als Soldat ist man im Grunde in so einem Schützengraben, weiß man, dass man in jedem Moment auch sterben kann, man ist so eine Art Erdwurm, ja, und du bist im Grunde nur eine Nummer, du hast also auch so eine Erkennungsmarke, die hängt, wenn du tot bist, dann ums Kreuz, ja, und dann kommt da plötzlich eine Frau auf, Marlene, die den Jungs allein mit ihrem Erscheinen sagt, ihr bedeutet mir viel.
Und hier ist das blühende Leben. Wir sehen sie in vielen dieser Auftritten in diesen Wahnsinnsglitzerkleidern, wo eben ja viel Haut zu sehen ist, aber dennoch irgendwie gleichzeitig züchtig hochgeschlossen, die ganze Angelegenheit, und mit Glitzer besteckt. Und im nächsten Moment sehen wir sie in diesen rauen Uniformen, die sie ja offenbar auch problemlos hin und her wechseln konnte. Und sie scheint sich dann auch auf der Bühne für nichts zu schade gewesen sein. Also sie singt, sie ist mit dabei bei Slapstick-Nummern mit anderen Komikern, sie spielt auf der singenden Geige. Was hat sie noch alles gemacht?
Geigensäge. Ja, das spielt man mit einem Geigenbogen, mit einem eingefetteten, mit einem Wachs versehenen Bogen. Und sie konnte ja sehr gut Geige spielen. Sie hatte ja eine Ausbildung als Geigerin. Und dieses singende Säge stammt übrigens auch aus einem der frühen Filme. Und das war auch ihre Idee. Also ich nehme das mit. Das ist auch so typisch Marlene. Sie hat starke eigene Ideen und bringt die dann auch ein oder setzt sie auch durch. Und die singende Säge, die spannt man sich so zwischen die Beine, bevor man sie dann eben anstimmen kann, und allein, das ist ja schon im gewissen Sinne konnotiert, das hat natürlich die Boys besonders angesprochen, da sind die wohl, die Boys, so hat sie auch die GIs genannt, ihre Boys, die sind dann da regelmäßig ausgerastet, also sie hatte schon ein ganz feines Gespür dafür und hat es aber auch völlig, ja, ohne Bedenken auch bedient, diese ja eher sexuell konnotierten Aktionen.
Also ich vermute mal, durchaus Verständnis gab für die Bedürfnisse. Wie haben die Deutschen sie denn aufgenommen? Also bleiben wir vielleicht im November 44. Ja. Ich habe es eingangs gesagt, sie hat schon 37 den Antrag auf die US-Staatsbürgerschaft gestellt, 39 hat sie sie erhalten. Und das ist ein Sachverhalt, den die Deutschen nach dem Krieg ihr sehr vorgeworfen haben. Also dieses schlimme Wort von der Landesverräterin, das war mit 45 nicht rum. Wie war so die erste Begegnung?
Zu ihrer großen Überraschung ist sie sehr, sehr gut aufgenommen worden. Namentlich in Stolberg und Aachen schreibt sie selber in ihren Erinnerungen, dass Leute auf sie zugehen und sagen, ah, sie sind ja der blaue Engel. Und sie fragt dann, wieso seid ihr eigentlich nicht böse darauf? Na, und die sagen, ja, du bist der blaue Engel, wie könnten wir das vergessen? Und es gibt eben sogar zeitgenössische Presseberichterstattung, also sogar eine Agenturmeldung, eine kurze, wo drin steht, also sie ist dann erst jetzt mal in Aachen und Stolberg und zweitens, das gibt es noch ganz viele Fans, schreibt die Nachrichtenagentur AP, fast so ein bisschen verwundert, obwohl es strikt nachrichtlich geschrieben ist. Also es ist belegt, dass sie eher positiv aufgenommen wurde. Man muss aber auch sehen, dass sie in der damaligen Zeit natürlich nur mit sehr, sehr wenigen Deutschen überhaupt in Kontakt gekommen ist. Es gab ja sogar das sogenannte Fraternisierungsverbot, was aber Marlene Dietrich, die eben so war, wie sie war, nicht weiter interessiert hat. Fraternisierung hin oder her, sie hat mit den Leuten Kontakt gehabt, die sie interessant fand.
Rainer Burger berichtet uns von Marlene Dietrich an der Front und was noch viel besser ist, er zeigt sie uns in 124 Abbildungen. Der Band ist großformatig größer als DIN A4 gebunden, Leinen mit Schutzumschlag und das Schöne ist, wenn Sie den Schutzumschlag umnehmen und auffalten, dann sehen Sie sie eben im Glitzerkleid auf den Schultern mehrerer Soldaten. Der Band hat 160 Seiten, Sie legen 38 € dafür hin und erfahren eine Menge, vermute ich, was Sie zuvor nicht wussten. Besten Dank für Ihre Zeit, Herr Burger.
Vielen Dank.